Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Wunderbar, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast wurde im schönen Düsseldorf geboren. Er ist gelernter Koch und hat später zum Restaurantfachmann umgeschult. Er hat als Barkeeper, Oberkellner, Sommelier und Restaurantleiter in Restaurants und Hotels gearbeitet, von Sylt bis Davos. Seit 1990 aber handelt mein Gast mit Delikatessen. Seine Firma Bos Food hat sich in den letzten 35 Jahren zu Deutschlands führendem Delikatessenlieferanten entwickelt und beschäftigt heute über 200 Mitarbeiter. Eine besondere Leidenschaft hegt der Mann aber für Trüffel. Er hat ein dickes Buch darüber geschrieben, er verkauft sie und weiß einfach alles über die köstlichen Knollen. Und er hat versprochen, mich und euch in der kommenden Stunde von seinem Trüffelwissen profitieren zu lassen. So schön, dass du heute Zeit hast, lieber Ralf Bos. Herzlich willkommen bei Die letzte Flasche.
Ja, ich bin auch ganz, ganz froh, dass ich hier sein darf, weil ich bin ja ein großer Fan von deinem Podcast und höre den total gerne. Und dann ist man natürlich auch gerne Gast in so einem Podcast.
Das freut mich natürlich. Bevor wir loslegen mit den Trüffeln, muss ich kurz noch was anderes nachfragen. Du hast nämlich mal vor ziemlich genau 40 Jahren als Tourmanager von Wind gearbeitet, einer Schlagerband, die ich so als Kind der 70er natürlich noch voll gut kenne, die insgesamt dreimal ja beim Eurovision Song Contest aufgetreten sind, dabei zweimal den zweiten Platz gemacht haben, also zweiter Platz für Germany, das waren echt noch Zeiten. Wie ist damals diese Verbindung zustande gekommen?
Ich habe auf Sylt als Restaurantfachmann im Restaurant La Bonne Auberge gearbeitet, was heute Fitschen am Dorfteich heißt, und habe in einem Personalhaus gewohnt, und in diesem Personalhaus wohnte auch eine junge Dame, deren Freund war Musiker in der Pianobar in Westerland, also Klavierspieler und Saxophonist. Und der hat mit mir die Idee gehabt, in München eine Gesangs- und Saxophonschule aufzumachen. Okay. Und ich bin also nach München gezogen, um diese Gesangs- und Saxophonschule aufzumachen. Und das war gerade die Zeit, wo der Vorentscheid für den deutschen Grand Prix Eurovision de la Chanson 1985 war. Und die haben den Radio-Vorentscheid, damals gab es vor dem Fernsehvorentscheid noch einen Radio-Vorentscheid. Mhm. Dann haben die gewonnen und dann haben wir gesagt, ja, mit der Schule warten wir mal, bis wir aus dem Contest wieder rausfliegen beim deutschen Vorentscheid oder so. Ne? Und dann haben die aber den deutschen Vorentscheid auch gewonnen.
Da hat ein dieser Musiker mitgespielt.
Er war der das Bandleader.
War die, der Bandleader
okay, dieser, das war dieser Band. Und ja. Na gut, jetzt hatte ich ja keinen Job in dem Moment und habe dann mich als Fahrer angeboten und habe die Jungs von der Band und die Mädels halt immer hin und her gefahren und saß dauernd bei Ralf Siegel im Studio, weil da die Plattenaufnahmen und die Choreos und die Kostümproben und sowas waren. Und irgendwann fragte Ralf Siegel, was ist denn das da für einer? Ja. Und dann sagte mein Freund Ala Heiler, ein sehr bekannter Jazzmusiker heute noch, sagte, oh, der ist super intelligent, der Mann, der kann alles. Ne? Das, mit dem mache ich eine Schule für Gesang und Saxophon hier in München auf. Mhm. Ne? Und dann sagte, und was macht er im Augenblick? Ja, sagte, der sortiert halt seine Angebote, ne? So, er macht nichts, ne? Ja. Dann sagte, meinst du, er würde für mich arbeiten? Und warte, da frag ihn doch mal, ne? Mhm. Und dann hat Ralf Siegel mich gefragt und ich habe gesagt, ja, was verdiene ich denn da und so? Und er sagte, 100 Mark am Tag, wenn du in München bist, und 200 Mark außerhalb von München. Und ich dachte bis zu dem Moment noch, der sucht einen Fahrer. Mhm. Weil der immer gesagt hat, der fährt uns immer hin und her in seinem Auto und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das würde ich machen. Für das Geld würde ich das auf jeden Fall machen. Und dann hat er mir so einen Vertrag vorgelegt und dann bin ich als Tourleader der Gruppe Wind engagiert worden und musste also von wegen fahren. Also ich musste die ganzen Hotelbuchungen, die Kostüme, die Autogrammkarten, die Instrumente und eben die sechs Musiker beisammen halten. Und es war ein wunderschöner Job. Es war ein tolles Jahr. Und wir hatten damals ja so, die Älteren werden sich erinnern, so 3x9 und Dalli Dalli. Ja. Und
richtig tolle Fernsehformate, die auch jeder geguckt hat natürlich.
Jeder, ja, das war ein Straßenfeger mit 20 Millionen Einschaltquote.
Gut, bei drei Programmen auch nicht so verwunderlich.
Ja,
absolut.
Ja, es gab schon RTL.
Ja, das
weil RTL ist 85 an den Start gegangen und wir sind in Luxemburg in das erste Fernsehstudio von RTL gefahren. Das war richtig noch so eine Hinterhof. Eine
Scheune.
So eine Schnellbauhalle war das, würde ich jetzt mal sagen, und haben die ersten Videos von Wind wurden tatsächlich bei RTL gemacht. Mhm. Und aber nach 6, 7, 8 Monaten lässt das nach, war auch damals so, ne? Also selbst zweiter Platz für Deutschland war tolle Sache. Und dann nach einem Jahr
wie ist das zu Ende gekommen? Das
genau. Dann, ne? Und dann war für mich, der ich ja immer 100 Mark in München verdient habe und 200 Mark außerhalb von München, wurde das Geld immer knapper und immer knapper. Und dann habe ich dann irgendwann mal von 200 Mark die Woche gelebt und dann habe ich gesagt, so jetzt muss ich wieder was Neues machen. Ja. Und der Musiker, mit dem ich die Schule machen wollte, der kam aus dieser Kiste nicht mehr raus. Ne? Der ist ja noch 2 Jahre später, sind die ja wieder am Grand Prix in Brüssel teilgenommen und haben wieder einen zweiten Platz gemacht. Also das zog sich noch schon einige Jahre für ihn. Ja. Und deswegen bin ich kein Direktor einer Gesangs- und Saxophonschule.
Ja, aber noch ein Umweg muss hier kurz zur Sprache kommen. Bevor du mit dem Delikatesshandel angefangen hast, hast du Elektronik verkauft?
Ja, das war auch eine Folge von dieser Gruppe Wind, weil diese jungen Leute, die hatten ja alle zum Teil eine kleine Wohnung oder wohnten noch bei ihren Großeltern unterm Dach oder irgend sowas. Und es gab ja keine E-Mails oder Handys oder irgend sowas. Und um die irgendwie unter einen Hut zu bringen, hatte ich die Idee, denen einen Anrufbeantworter zu Hause hinzustellen. Das war damals unfassbar teuer. Aber die Dinger, die man aus Amerika importieren konnte, kosteten ganz wenig Geld. Und dann habe ich eben Anrufbeantworter aus Amerika, also importiert aus Amerika gekauft und denen die montiert. Und da habe ich dann so Learning by Doing gelernt, wie man mit sowas umgeht. Und als ich dann wieder zu Hause war, hatte ich ja mal wieder keinen Beruf und keinen Job. Da habe ich gedacht, vielleicht kann ich ein paar von diesen Anrufbeantwortern verkaufen. Und habe dann diese Firma Bus Telefontechnik Vertriebs GmbH gegründet. Und auch erst alleine Hinterhof Garage. Und nach 4 Jahren habe ich die verkauft und da waren wir immerhin 28 Mitarbeiter und haben 14,5 Millionen Umsatz gemacht.
Wow.
War also schon ein ganz erfolgreicher Garagen-Startup damals. Kam die dritte Etappe, also nachdem ich Musik und Elektronik gemacht habe, bin ich mit meiner Frau und meiner jüngsten, also meiner einzigen Tochter, jetzt meine älteste Tochter, damals meine einzigen Tochter, nach Neuseeland gegangen, um eine Tennisschule und einen Tennisclub aufzumachen. Ja. Ich habe damals gern Tennis gespielt und Neuseeland hatte im Norden das richtige Wetter und ich brauchte keine neue Sprache zu lernen. Ja. Und habe dann ein paar Monate mit meiner Frau in Neuseeland gewohnt. Und bis wir dann alle Voraussetzungen geschaffen haben, dass wir da bleiben. Mhm. Und mussten wir aber aus Visagründen und so nochmal raus und unsere Wohnung zu Hause auflösen. Und auf der Rückfahrt, die haben wir so ein bisschen gestreckt, die Rückfahrt, ist meine Frau wieder schwanger geworden. Dann hatte sie ein bisschen Bedenken, schwanger und ein kleines Kind. Und dann haben wir gesagt, ja, warten wir, bis das Baby da ist. Und das Baby ist am 25. Dezember geboren. Und im März war meine Frau schon wieder schwanger. Und wir warten heute noch quasi auf den Moment, wo alle aus dem Gröbsten raus sind und wir endlich nach Neuseeland gehen können.
Okay, also daraus wurde nichts, aber dann wurde Bose Food. Wie würdest du jemandem erklären, der euch nicht kennt, was das für ein Laden ist?
Ja, wir haben das angefangen quasi, indem wir die Fronten gewechselt haben. Wir waren ja, also wie gesagt, ich bin ja aus der Gastronomie raus und habe damals auch sehr darunter gelitten, dass die Lieferanten der Gastronomie den Umstand ausgenutzt haben, dass die Köche so viele Aufgaben hatten. Die mussten ja nicht nur Ware bestellen, die mussten die auch verarbeiten, aber die mussten auch Menüpläne schreiben, die Dienstpläne schreiben, Hochzeiten absprechen und so weiter und zwischendurch bestellen. Und da wurde, und das wird auch heute noch viel gemacht, so ein bisschen Schindluder getrieben, dass sie gesagt haben, natürlich hast du gesagt 3 Kisten und nicht 3 Kilo. Und wenn du als Koch in so einer Situation drin bist und du hast ja so einen Schmierzettel gemacht, was du bestellt hast und dann kommt die Ware und die passt nicht und so. Ja,
schlechte Position.
Dann, und ich hatte von einem Bekannten, der hatte aus Kanada Wildreis gekauft und hat gefragt, was mache ich denn damit jetzt? Da habe ich gesagt, ich kann mal meine ehemaligen Kollegen fragen. Und dann habe ich das, sage ich mal, relativ erfolgreich vermarktet und habe dann angefangen, andere Produkte zu kaufen und habe meine Passion, dass ich gesagt habe, ich würde gerne Lieferant für die Gastronomie werden und ich mache jetzt mal alles so, wie ich es mir damals gewünscht habe. Das war so der erste Eckpfeiler unserer Firma, dass wir gesagt haben, wir bedienen unsere Kunden so, wie wir damals gerne bedient worden wären. Und dann ist eben mit wachsendem Repertoire die Kundschaft gewachsen und damit ist auch das Personal gewachsen. Und das hat alles sehr, sehr gut geklappt am Anfang. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir es mit dem Personal genauso. sagen wir, also wir bedienen wir behandeln unser Personal so, wie wir als Personal gerne behandelt werden würden. Und nachdem wir dann also eine recht ordentliche Firma, wie was ja eben gesagt, wir sind 230 Leute und haben 16.000 Artikel, das heißt, es sind etwa 1.000 Lieferanten, die uns bedienen, dann haben wir dasselbe Spiel auch mit unseren Lieferanten gemacht, haben gesagt, wir behandeln unsere Lieferanten so, wie wir als Lieferant gern behandelt werden würden. Und aus diesem Dreiklang heraus ist diese Firma erwachsen und heute haben wir also noch immer einen großen B2B, also einen großen Anteil an Restaurants, Hotels, Fluggesellschaften, Schiffsversorger, Lebensmittelgeschäfte, Feinkostgeschäfte. Aber wir haben auch mittlerweile etwa 10.000 Endverbraucher und Gourmets, die bei uns einkaufen oder in unserem Shop bestellen, also in unserem Internetshop. Wobei wir keine Internetfirma sind. Also wir haben zwar einen sehr, sehr guten Internetshop, wir haben damit auch schon Preise gewonnen, aber wir distanzieren uns von der Richtung, dass man die Arbeit dem Kunden machen lässt und nur noch das Geld verdient, sondern wir haben einen sehr, sehr ausgeprägten Servicegedanken. Das heißt also, unsere Mitarbeiter sind alles super Profis. Unsere Mitarbeiter sind Menschenfreunde, die unterhalten sich gerne mit Kunden. Wir haben eine richtig große Serviceabteilung, die dafür sorgt, dass wenn mal was nicht so 100% rund gelaufen ist, dass das sofort wieder in gerade Bahnen geschoben wird. Und wir sind da in der Beziehung schon so ein bisschen, ich wollte jetzt bei diesem Podcast nicht so viel über meine Firma sagen, aber du hast gefragt, wie stellen wir uns da?
Genau.
Und so sehe ich meine Firma und
absolut.
Auch unsere Kunden sehen die so.
Genau. Und was ist da heute dein Part? Du hast ja vor 2 Jahren das Rentenalter erreicht schon, ne?
Ja, ich bin Frührentner sozusagen. Ich habe 3 wunderbare Kinder, muss ich sagen. Also ich habe 3 Töchter und jede von denen ist wirklich toll und einzigartig. Sie sind alle in diese Firma reingeboren. Also die allerjüngste, die ist 34, ist jetzt seit 14 Jahren in der Firma. Ja. Die anderen sind schon länger da. Also die haben mit der Muttermilch die Trüffel aufgesaugt. Und
also
die,
bleibt ein Familienunternehmen, ganz klar. Also sogar noch mehr, also immer mehr Bos, die da arbeiten.
Richtig.
Genau. Auch wenn sie vielleicht nicht mehr so heißen.
Ja, meine 3 Töchter sind eben in der Geschäftsleitung drin.
Ja.
Und ich habe auch noch einen Geschäftsführer. Ich habe immer gesagt, das ist mein Ziehsohn, den habe ich vor 14 Jahren mal gefunden und habe gemerkt, dass das genau der richtige Mann für mich ist, weil der ist super intelligent, unglaublich freundlich, sehr, sehr beliebt und der denkt so wie ich. Also immer wenn ich sage, hör mal, ich hatte da mal eine Idee und dann sagt er, ja, das habe ich gestern auch schon mal, ich habe dir das schon mal aufgeschrieben. Okay. Also das ist so einer, der passte genau dahin, wo ich vorher saß.
Aber kannst du gut loslassen jetzt? Kannst du damit abschließen?
Genau so lange, wo ich eben diese positiven Rückmeldungen, und bisher kriege ich nur positive Rückmeldungen, kriege, sage ich, es ist kein Fehler gewesen, die Firma zu verlassen. Der einzigste Fehler, den ich gemacht habe, ich habe sie zu spät verlassen, weil seitdem ich weg bin, läuft sie besser. und das macht natürlich die Sache wirklich sehr, 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 sehr komfortabel und sehr einfach.
Wie schön. Bevor wir das vertiefen und endlich zu den Trüffeln kommen, wird es aber Zeit, dass wir was ins Glas bekommen, bei die letzte Flasche, da bringen ja die Gäste die Getränke mit, eine letzte Flasche, eine besondere Flasche. Ich bin super gespannt, was du ausgesucht hast.
Ja, ich habe mich vor etwa knapp 40 Jahren in meine Frau verliebt und wir sind seit 40 Jahren ein Liebespaar. Wir sind also kein Ehepaar, wir sind natürlich auch verheiratet und wir haben auch Kinder gekriegt und wir hatten auch Zeiten, wo wir sehr eng waren und wir hatten auch Zeiten, wo die Kinder alle aus dem Haus waren, wo wir nicht so eng waren, wo wir aber immer ein gutes Couple waren. Mhm. Aber vor ungefähr 10 Jahren habe ich mich wieder in meine Frau verliebt und das hält bis heute an. Wir sind also wirklich ein sehr, sehr glückliches Liebespaar und ich habe, um diese Liebe auch zu manifestieren, angefangen, meiner Frau Liebesbriefe zu schreiben. Und diese Liebesbriefe, es sind weit mehr als 2000, die ich geschrieben habe. Ich bin ein ganz guter Schreiber, habe ich ihr quasi täglich geschrieben. Und die habe ich immer unterschrieben mit Ich liebe dich für immer, dein Ralf. Und dann habe ich 2 Herzen in Form eines Luftballons gemalt und unten an dem Luftballons diese R und S. Das war meine Unterschrift unter meine Liebesbriefe. Und irgendwann hatte ich die Idee.
S ist deine Frau.
S ist Susi, meine Frau.
Genau. Haben wir noch nicht gesagt.
Ja, das hätte ich sagen sollen.
Susi
ist meine Frau.
Direkt rausgekitzelt.
Dein Ralf und diese 2 Herzen. Und da habe ich gedacht, man könnte ja aus diesem Unendlichkeitszeichen und den 2 Herzen ein Symbol machen. Mhm. Und habe das versucht zu zeichnen. Das ist mir aber nicht so gut gelungen. Sondern habe ich im Internet geguckt, wie andere das zeichnen. Weil es kann ja nicht sein, dass ich auf so eine Idee komme. Und dann habe ich das nicht gefunden im Internet. dann habe ich gesagt, okay, muss ich es doch machen. Und dieses Zeichen habe ich dann für meine Frau quasi entworfen. Und habe dann, als ich damit fertig war, mal meinen Markenrechtsanwalt, also ich habe viele Eigenmarken, deswegen habe ich tatsächlich einen Anwalt, der Markenrechtsanwalt ist, gefragt, ob man sich das schützen lassen kann. Und der sagte, das ist Quatsch, das kann man sich nicht schützen, das gibt es 100.000 Mal. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich auch gedacht. Und ich habe es aber nicht gefunden. Und dann hat er gesagt, ja, du weißt ja auch nicht, wie man sowas sucht. Ich suche dir das mal, ich habe Mitarbeiterinnen, die machen nichts anderes, ich suche dir das mal aus. Ja, und nach 3 Tagen hat er dann aufgesteckt und hat gesagt, das gibt das Zeichen noch nicht. Das hat niemand vor dir gemacht, damit ist Kreativität im Spiel. Damit kannst du dir das schützen lassen. Und ich habe mir das Zeichen weltweit schützen lassen als Bildmarke und als Wortbildmarke. Und es ist eigentlich ein Geschenk an meine Frau. Und damit ich diese Marke nicht verliere, muss ich in den Kategorien, wo ich es schützen lasse, habe auch was damit machen. Und das ist eben Mode, Schmuck, Getränke und Lebensmittel. Das sind die 4 Sachen, wo ich es habe schützen lassen. Und ich habe auch einen Wein gemacht. Jetzt habe ich gedacht, ich mache aber jetzt nicht auf irgendeinen Wein ein Etikett drauf mit Infinity Love, das wäre mir zu blöd gewesen, sondern ich habe eine der wirklich charmantesten, nettesten und attraktivsten Winzerinnen Deutschlands kennengelernt und die machte einen Wein und dieser Wein hieß Herzglück. Und dieser Herzglück-Wein hat das Motto der Infinity Love Geschichte wiedergespiegelt, weil die Infinity Love Produkte heißen, also wenn es jetzt Konfitüren sind, heißt es Konfitüre für Verliebte. Wenn es Weine sind, heißt es Weine für Verliebte. Und deswegen habe ich dieses Herzglück, den Herzglückwein von Tina Pfaffmann genommen und habe den ohne Frontetikett gekauft und habe da mein Infinity Love Etikett drauf gemacht. Und weil das nicht reicht, habe ich jede Flasche personalisiert. Das kannst du hier sehen. Ich darf dir die Flasche mal zeigen. Ja. Das ist komisch. Ich habe es blöderweise selber draufgeklebt.
Guck mal, Clemens, du bist mein Lieblingsmensch. Dein Ralf.
Genau, aber das
Herzchen,
ist jetzt...
Herzchen, Herzchen.
Genau, und das kann aber auch ein anderer Spruch sein. Du kannst den Spruch selber konzipieren.
Ach, guck hier.
Ja. Du kannst also jeden Spruch, den du haben möchtest, da draufgeklebt haben. Und das ist dann wieder so ein Moment. Ich mache das nicht, um Geld damit zu verdienen. Ich mache das nur, weil ich die Marke behalten will, weil ich eigentlich, ich würde mir wünschen, als Resultat aus diesem ganzen Ding, dass man irgendwie durch die Stadt geht und bei H&M ein Infinity Love Hoodie sieht und meine Frau weiß, dass ich das für sie entworfen habe. Dass man irgendwo in einem Restaurant auf einer Karte einen Infinity Love Wein sieht und meine Frau weiß, dass ich das für sie entworfen habe. Ja. Und deswegen kannst du jetzt vielleicht verstehen, dass dieser Wein für mich eine schon sehr, sehr private und sehr schöne Geschichte hat.
Ist, glaube ich, der privateste, den wir bisher probieren hier bei Die letzte Flasche. Magst du den mal einschenken?
Ja, jetzt muss ich sagen, ist das der erste Jahrgang, den wir gemacht haben.
21
habe ich. 20. Und der ist auch nicht richtig gut durchgekühlt, weil ich gerade aus Hamburg hier hingekommen bin.
Perfekt.
Und mein Auto gut geheizt ist.
Danke
Aber
dir.
Wir beide, wir wissen ja, dass Kälte Fehler überdeckt.
Maskieren kann,
genau,
so ist es.
Und deswegen auf dein Wohl.
Auf dein Wohl, herzlich willkommen nochmal.
Jetzt können wir beide Profi werden. Weil wir haben einen 2021er Grundwein im Glas. Der ist also kein Lagenwein, das ist kein großes Gewächs, gar nichts. Und das Ding ist auf dem Punkt.
Total.
Ist auf dem Punkt.
Hat leichte Reifenoten schon, aber dann kommt ganz viel Saftigkeit dahinter.
Diese Reifennoten, die liebe ich.
Herrlich.
Die liebe ich.
Ja.
Also ich habe immer, solange ich mit Wein zu tun habe, habe ich mich über diese Weißweingeschichte geärgert, dass die 2025 am liebsten schon im April 25er Wein trinken würden.
Viel zu früh.
Und dass die dem Wein einfach keine Chance geben, zu zeigen, was der eigentlich drauf hat.
Absolut. Ne? Ja.
Ich bin jetzt gerade sehr, sehr happy, weil der ist 14 Grad und
der
ist perfekt.
Der ist sehr schön.
Steht im Glas.
Ich finde, er muss überhaupt nicht kälter sein. Ja, er macht schon sehr schön auf direkt. Ne? Also man hat direkt tolles Bouquet in der Nase.
Ja. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass Tina Pfaffmann auch eine wirklich, wirklich begabte Winzerin ist. Weil ich unterscheide bei Winzern immer zwischen fleißig und begabt. Ne? Und Ich will jetzt keinen Namen nennen.
Das machen wir lieber nicht.
Winzer, der fleißig ist. Mhm. Aber ich kenne
etliche. Ich weiß, was du meinst.
Ich kenne etliche. Mhm. Und die sind auch oft in der Kreativität fleißig, indem sie nämlich das machen, was die anderen auch machen. Bei Tina Pfaffmann, ich meine, jeder sollte sich dieses Instagram von ihr angucken, wie sie ihre Natur liebt, wie sie ihr Produkt liebt und wie sie mit nackten Füßen über den Weinberg läuft. Also es ist einfach nur Hingabe fürs Produkt. Und sie weiß eben, die ganzen guten Winzer, die wissen ja alle, wo der Wein gemacht wird.
Und machst du das jetzt so, nur zum Verständnis, dass du jeden Jahrgang mit ihr machst oder wechselst du das auch mal durch? Oder war das?
Nein, es wird immer dieser Wein
okay,
sein.
Immer der Wein.
Immer dieser Wein, nie ein anderer. Ja. Also ich für mich ist das eine Komposition. Also die Geschichte mit Tina Pfaffmann, mit diesem Herzglück, mit Infinity Love, das ist eine Komposition, die werde ich nie zerbrechen. Es wird sich natürlich irgendwann ein weiterer Jahrgang entwickeln, aber ich will auch nicht unbedingt, dass es so weit kommt, dass ich jetzt nur noch aktuelle Jahrgänge machen muss, sondern ich würde eigentlich viel lieber den Wein für Verliebte so ausschenken, dass er in dem Moment auch 100% trinkig und einen guten Schmelz hat und so weiter. Und Rieslinge haben ja nun mal oft, wenn sie jung sind, noch diese Prickeligkeit und die Lebendigkeit, die ich nicht so sehr liebe und suche im Wein.
Ja, klar. Ja, wir nehmen ja diese Folge im März auf. Ist überhaupt schon oder noch Trüffelsaison?
Also es gibt bei Trüffeln immer die letzte Woche. Dann kommt danach die allerletzte Woche. Nach der allerletzten Woche gibt es die allerletzte Woche. Und dann nach der allerletzten Woche gibt es nur noch ein paar Trüffel bei ganz wenigen Leuten. Also so muss man das ungefähr sehen. Das heißt also, ich denke, in diese Woche werden wir noch gut durchkommen. Nächste Woche wird es schon knapp. Übernächste Woche wird es dann richtig eng. Und danach die Woche, dann ist es schon eine Glückssache, wenn man noch welche hat. Aber du wirst das gleich sehen. Die Trüffel, obwohl ich jetzt schon relativ lange unterwegs bin, die stehen im Glas, würde ich fast sagen, mit der Wein. Nur, dass sie eben gleich auf dem Brot stehen wie der Wein. Perfekte Trüffel, perfekte Zeit.
War das ein gutes Trüffel, ja?
Für weiße Trüffel war es katastrophal. Das ist allerdings, muss man sagen, auch schon 4 Monate rum. Und zwar nicht, weil der Herbst oder der Spätherbst schlecht war, sondern weil, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber wir hatten im Juni, Juli diese Phase, wo in ganz Italien überall 42 Grad im Schatten war. Mhm. Und 42 Grad im Schatten, das hält selbst der nahegelegenste Flusslauf nicht mehr auf. Also normalerweise ist es so, wenn es 30 Grad ist und du hast ein Bächlein in der Nähe, die Kühle des Baches und die Feuchtigkeit der Erde, die lassen das Myzel, also den Pilz, den unterirdisch wachsenden Pilz schon am Leben. Aber irgendwann kippt das und das ist so bei 40 Grad, 38 Grad über Tage, ne? Also einmal für ein paar Stunden, scheißegal.
Da dörrt die Erde aus.
Das wird so trocken, dass das Myzel stirbt und du weißt ganz genau, wenn du im Juni, im Juli über 40 Grad in Italien hast und gerade in den trüffelproduzierenden Gebieten, dann wird das eine brutal schlechte Saison. Genauso ist es auch gekommen. Es gab wenig Trüffel. Die haben zum Teil 10.000 Euro das Kilo gekostet.
Und du sprichst jetzt von den weißen Trüffeln.
Weißen Trüffeln, genau. Und dann fing im Dezember die schwarze Trüffelsaison an und wir alle haben natürlich ein bisschen gezittert, wobei eben die schwarze Trüffelsaison hat andere Voraussetzungen. Erstmal sind es andere Gegenden. Und dann in Spanien zum Beispiel, ist ein sehr gutes Trüffelland, wachsen die Trüffel alle über 1500 Meter Höhe. Da ist ein ganz anderes Klima als unten am Meer oder in Rom oder in großen Städten oder so. Und in Südfrankreich war es nicht so gravierend heiß, wo die Trüffel herkommen in den Gegenden. Das war es ja auch in der Provence. Das ist auch zum Teil sehr, sehr hoch. Und da ging es halt, die sind besser durchgekommen. Und dann im Januar hat sich gezeigt, dass das ein fantastisches Trüffeljahr wird. Tatsächlich ist es so, das ist ein Naturprodukt. Du hast sehr wenig Einfluss darauf. Aber wenn du eine große Ernte hast, hast du bessere Selektionsmöglichkeiten. Du kannst also aus 10 Kilo Trüffeln leichter ein gutes Kilo raussuchen als aus 3 Kilo Trüffeln. Und da die Mengen gut waren, konnte man da wirklich tolle Sachen rausziehen. Und ich habe in dieser Woche 2 Trüffelveranstaltungen gehabt und ich kann mich kaum erinnern, ich mache seit 32 Jahren Trüffelveranstaltungen, dass ich in einer Woche 2 Veranstaltungen hatte, wo beides mal die Trüffel so perfekt und so auf den Punkt und so aromatisch und so geil waren, ja, diese Woche. Und deswegen sage ich, also die weiße Trüffelsaison war katastrophal, ja, und die schwarze Trüffelsaison war phänomenal.
Und sind die Preise auch entsprechend?
Ja, ja.
Also entsprechend hoch, weil die Qualität so gut ist, oder moderat, weil die Menge so groß
ganz
ist?
Ganz genau.
Ja?
Also,
okay,
also wir haben sowieso beim schwarzen Trüffel dieses Glück, dass wir so eine Art Demokratisierung der Trüffel haben. Früher gab es ja Trüffel nur in Frankreich. Und dann kam raus, dass die eigentlich auch im Osten ein bisschen haben. Und dann kam raus, dass die auch in Spanien was haben. Und das sind alles neue Gebiete. Also das sind alles Gebiete, die eigentlich keine Trüffelkultur haben. Aber die haben halt Kulturen angelegt, ne? Also die haben keine Geschichte, aber die haben mit den neuen wissenschaftlichen Methoden, wissen die, welche Erdchemie vorhanden sein muss, welche Wirtsbäume vorhanden sein muss, welche Pflanzen rausgerissen werden müssen, damit Trüffel funktionieren. Und dadurch konnten Länder wie Spanien zum Beispiel, es gibt kein Land auf der Welt, das so viel Trüffel produziert wie Spanien. Mhm. Bis Franco, also bis 1974, gab es überhaupt keine Trüffel in Spanien. Dann ist Franco Gott sei Dank gestorben und man konnte sich da ein bisschen entfalten und hat angefangen, Trüffelplantagen zu bauen, die zum Teil so groß sind, dass man das Ende der Plantage nicht sehen kann, weil da der Horizont
sich vergrößert.
Oh Gott. Und während in Frankreich die Trüffelplantagen alle nur so groß sind wie Fußballfelder.
Ja. Du sagst ja schon Plantage, das wundert mich so ein bisschen, weil ich immer so naiv gedacht habe, Trüffel entsteht, aber kann man doch gar nicht steuern.
Nicht steuern kann man das schlecht. Also man kann nur die Voraussetzungen schaffen. Also es ist keine Zucht, ne? Also züchten lassen die sich die nicht. Da sind die zu zickig für. Man kann alles dafür tun, dass da Trüffel wachsen. Und das ist ja auch ein Generationengeschäft. Also wenn man jetzt heute ein Bäumchen pflanzt und die Wurzeln mit dem Myzel der Trüffel verseucht, dann dauert das erstmal 6 oder 7 Jahre, bis
man impft die quasi.
Ja, ja, genau. Bis man erstmal erfährt, ob es funktioniert hat. Und dann dauert es noch ein paar Jahre, bis es so viele gibt, dass man die auch essen kann. Also wie gesagt, wir reden hier immer in so 10-Jahres-Zyklen. Und die jetzt heute aktuellen Trüffelanbaugebiete sind eben relativ neu, aber eben relativ groß. Also Nummer 1 in der Welt ist Spanien mit etwa 80.000 Kilo, die offiziell ernten. Dann kommt Nummer 2 mit etwa 20.000 Kilo ist Frankreich. Und dann kommt schon Nummer 3 Australien mit 9.000 Kilo, mit sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben, weil Australien mit das jüngste Trüffelland ist. Und die aber schon über 200 Farmen haben, die Trüffel produzieren.
Wow.
Also in Deutschland haben wir auch 200 Farmen, aber davon produziert keiner eine. Ja. Die haben die alle irgendwann in den letzten 10 Jahren angebaut und warten jetzt tippetappe auf dem linken Fuß, rechten Fuß, dass es endlich losgeht.
Okay, aber das wird es geben in vielleicht 20 Jahren.
Nee, das wird eigentlich so übernächstes Jahr wird es losgehen mit deutschen Trüffeln. Aber da muss man natürlich Abstriche machen, weil es gibt ja 300 Sorten Trüffel, bekannte, und nur 2 davon sind kulinarisch wertvoll. Und das sind die weißen und die schwarzen. Und die wir in Deutschland haben, sind weder das eine noch das andere. So, okay. Das ist eine dritte Sorte, diese Burgunder-Trüffel, die hier immer heimisch waren, dann durch die Nazis unter Naturschutz gestellt worden sind. Weißt du warum?
Nee.
Glaubst du nicht? Weil damals die Juden den Trüffel Handel in Deutschland gemacht haben.
Ah.
Und dann sind die Nazis hingegangen und haben gesagt, es ist verboten in Deutschland.
Muss man denen einfach das Geschäft zerstören.
Genau.
Ja. Okay, das wusste 35 ich nicht.
War das.
Das ist ein absurder Hintergrund.
Ja. Also. Ja. Und jetzt heute sagen sie, also das, es gibt ja auch zum Beispiel Pilze stehen auch unter Naturschutz, man darf aber für den Eigenbedarf pflücken, aber Trüffel stehen auf der roten Liste, das heißt, man darf auch nicht für den Eigenbedarf in Deutschland pflücken, außer es ist das eigene Grundstück, dann darf man das auch in Deutschland. Und darum gibt es eben jetzt schon so 200 Farmen etwa, die.
Und was du gesagt hast mit den Australiern, wenn ich das richtig verstehe, das ist ja klimatisch genau umgedreht, das bringt dann quasi eine Saisonverlängerung, oder?
Großes Glück für alle Beteiligten,
weil ist dann Winter, wenn bei uns Sommer ist, dann kann man auch im Sommer Wintertrüffel essen.
Juni, Juli, August gibt es Wintertrüffel.
Ja.
Und das größte Glück, was ich daran sehe, ist also noch nicht mal, dass solch ein Wettbewerb natürlich die Preise moderat hält, wenn viel Menge auf dem Markt ist. Ja. Wird ja nicht alles an Trüffeln frisch gegessen, werden ja auch viele verarbeitet. Und wenn man dann auf mehrere Märkte zugreifen kann, dann steuert das natürlich den Preis, was für alle Beteiligten angenehm ist.
Klar.
Aber was wir bedenken müssen, ist, alle Trüffelrezepte, die wir kennen, also klassischen Trüffelrezepte, sind auf Januar, Februar, März ausgelegt. Das heißt also, es sind immer winterliche Rezepte. Und wie geil ist es denn, mit sommerlichen Rezepten mit schwarzen Trüffeln zu arbeiten, so Spargelrezepte oder Pfifferlinge oder irgend sowas. Ne? Und diese leichte Küche und da oben drauf ein bisschen Trüffel drüber schneiden lassen, das ist wunderbar. Also das, wie gesagt, das ist ein großes Glück gewesen, dass die südliche Hemisphäre mit dem Trüffelhandel begonnen hat. Und heute ist es so, dass der Nächste in den Startschuhen Südamerika schon sehr aktiv, Chile, Argentinien, Teile von Peru, Südafrika noch nicht so aktiv, sondern eher in dem Status wie Deutschland, dass er sagt, also noch 1-2-3 Jahre, dann sind die auch so weit. Und auch wenn sich das so anhört, als wenn das jetzt eine Flut gibt, aber wir reden hier über ein Staubkorn im Universum, wenn man jetzt so Kartoffeln oder andere Früchte oder sowas sieht, ne, dann reden wir über Hunderttausende von Tonnen und hier reden wir über 80 Tonnen oder 20 Tonnen oder 4 Tonnen oder so. Italien 4 Tonnen schwarze Trüffel. Und auch ganz interessant, alle Trüffel, die wir im Handel haben, sind aus Plantagen, sind also nicht aus der Natur entnommen, außer in Italien. In Italien gibt es so gut wie keine Plantagen, sondern da ist fast alles aus der Natur entnommen. Was daran liegt, dass die weißen Trüffel sich nicht, also weiße Trüffel sind so anspruchsvoll, dass man das, was die brauchen, nicht nachbauen kann. Also kleine Bachläufe und sowas alles. Okay. Ne? Das kann man nicht nachbauen. Deswegen werden weiße Trüffel immer der Natur entnommen. Und in Italien zählt der schwarze Trüffel nicht so viel. Deswegen machen die sich da auch keinen großen Kopf drum, sondern die suchen im Oktober, November, Dezember weiße Trüffel. Und wenn es ja keine mehr gibt, suchen die weiter und finden hin und wieder schwarze Trüffel in der Natur. Das funktioniert in Italien deswegen, weil der Trüffel wächst unter der Erde nur so lange, wie das Laubwerk oben so licht ist, dass Sonne auf die Erde scheinen kann. Wenn das Laubdach dicht ist, dann gibt es unten keine Trüffel mehr. Ja. Und da das aber auch für weiße Trüffel gilt, gehen die hin und entlauben die Wälder. Deswegen wachsen da weiße und schwarze Trüffel auch in der Natur und nicht in Plantagen. Ich habe übrigens italienische schwarze Trüffel mitgebracht, weil ich gedacht habe, wenn wir, ich meine, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst oder nicht, aber man kann tatsächlich einen Unterschied sehen zwischen italienischen schwarzen Trüffeln und riech mal.
Oh ja.
Ist das klasse, sag mal ehrlich, ey. Das ist jetzt
erdig, ein
wild wachsender schwarzer Trüffel gewesen, den wir beide uns jetzt aufs Butterbrot spieren. die Farbe der wild wachsenden Trüffel ist anders als bei denen aus der Plantage. Bei der Plantage sind die Farben immer sehr uni. Also man hat einen Trüffel und der hat eine einzige Farbe. Und bei denen aus der Natur hast du immer so ein paar Farbnuancen in der Schale drin. Ich habe jetzt leider hier so ein, man könnte es fast ahnen. Siehst du dieses Braun?
Ist so ein bisschen chargiert. Ne? Ja, genau, wie bei einer Jacke.
Das ist so ein typisches Zeichen von einem wild wachsenden Trüffel. Und ich sage Gott sei Dank.
Der Duft ist ja toll.
Toll, den machen wir jetzt mal, den tun wir jetzt mal ins Brot.
Ich darf ein bisschen Brot schneiden hier.
Oh ja, in ich mache die Olivenöldose auf.
Gucken, dass ich
mich absäbel.
Oh ja, das ist aber wirklich ein sehr scharfes Messer. Wir wurden eben schon gewarnt.
Nee, wenn ich jetzt französischen Trüffel dabei gehabt hätte, hätte ich jetzt gute Butter gemacht. Aber wir haben italienischen Trüffel und wir machen das jetzt mal so wie in Italien. Wir müssen jetzt nur irgendwo gucken, dass wir noch ein Salztöpfchen irgendwo
finden. Ja, das finden wir.
Ich habe eins.
Ja?
Ja. Okay. Sehr gut. Blöde ist, dieses Döschen ist ein bisschen defekt. Ja, gut, ich hab's auf.
Wie erkennt man denn, ob ein Trüffel frisch ist oder nicht?
Also, das sicherste Erkennungsmerkmal ist das spezifische Gewicht. Ist jetzt natürlich für jemanden, der das nicht oft macht, schwer einzuschätzen. Ja. Aber wenn man so einen Trüffel hochhebt, dann ist er entweder wie Balsaholz oder geht mehr so in Richtung Eiche oder Vollholz.
Ja.
Ne? Und umso näher er in Richtung Vollholz ist vom spezifischen Gewicht her, umso frischer ist er. Und dieser Trüffel, der ist schon einige Tage mit mir unterwegs, aber für das, was er ist, ist er Weltklasse.
Er riecht jedenfalls hier auf einem Meter mir schon in die Nase.
So. Absolut. Und jetzt, wir machen das eben so, wie wir das eben uns auch vorstellen, wie die Bauern das machen, wenn sie ihren eigenen Trüffel finden. Die machen ihr Olivenöl aufs Brot.
Ja, ne? Ralf hat hier ein kleines Kännchen und schüttet generös erstmal erstmal ein bisschen Öl drauf. Viel, ich mache das hilft, auch bei mir. Viel hilft. Richtig, rutscht gut.
Ja. Und jetzt... Jetzt kommt der Kardinalsfehler, den die meisten Gastronomen machen, zu wenig Trüffel. Das ist der absolute Kardinalsfehler, weil das ist verschenktes Geld. Also wenn man zu wenig Trüffel drauf, sollte man sich das
einfach... Kann man es lassen, ne?
Wenn kann man es lassen, absolut.
Ja. Machst du das auch bei dem anderen?
Ja,
mach ich. Das wäre super. Nee. Ich weiß, dass du das sehr gut kannst.
Ich habe das schon mal gemacht.
Ja. So. Also man sieht im Grunde die Scheibe nicht mehr, wenn Ralf hier Trüffel gehobelt hat.
Jetzt, wir haben jetzt ein bisschen Mary River Salz, habe ich hier drin in dem Döschen. Warmes Salz. Und jetzt muss man eben eigentlich, ich sage jetzt mal vielleicht eine Minute oder eine halbe Minute Zeit geben, dass er ein bisschen eine Liaison mit dem Öl eingeht.
Okay.
Und mit dem Salz. Ist jetzt also nicht zwingend notwendig. Mhm. Man kann, muss jetzt, bei warmem Essen würde das Essen kalt werden. Mhm. Da muss man halt ein bisschen schneller sein. Mhm. Aber wir haben ja jetzt ja hier vier Komponenten. Wir haben das Brot, was also Süße und Stärke hat. Wir haben das Salz, wir haben das Fett, was das Aroma trägt. Und wir haben den Trüffel. Und das ist eigentlich die ehrlichste und einfachste Art und Weise, rauszufinden, wie schmeckt eigentlich Trüffel. Mhm. Weil Trüffel hat ja nichts mit Trüffelöl zu tun. Ne?
Richtig.
Die meisten Leute verwechseln das. Und dann kommt dieser sogenannte Nutella-Effekt. Der Nutella-Effekt heißt, wenn man eine Nuss-Nougat-Creme nimmt und die schmeckt nicht wie Nutella, dann ist sie nicht gut.
Ja,
ne? Obwohl sie vielleicht tausendmal so gut ist. Ne? Ja, also wenn wir so, weiß ich, Bremen, Grasshoff macht Nuss-Nougat-Creme zum Niederknien. Ja. Tausendmal besser als Nutella.
Viel mehr Nüsse wahrscheinlich.
Ja, und viel weniger Zucker. Richtige Nüsse,
die kein Palmfett.
Die nehmen richtige Piemonteser Haselnüsse und nicht irgendwelche türkischen Massennüsse und sowas. Mhm. Aber es schmeckt halt nicht wie Nutella. Mhm. Ne? Und dann ist es schon so komisch. Und dann, da die Leute doch sehr, sehr stark auf Trüffelöl genordet sind, was mit Trüffel wenig zu tun hat.
Das können wir gleich nochmal klären, was das eigentlich ist.
Sehr, sehr gerne.
Aber wir waren ja bei der Frage nach dem Geschmack. Ja? Also das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, wonach das schmeckt.
Weil das konnte bisher noch keiner. Man kann auf jeden Fall, wir sprechen jetzt einfach mal mit vollem Mund, man kann auf jeden Fall sagen, dass es nach Trüffel schmeckt.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine Tatsache, die ist unumstößlich. Und ich weiß nicht, ob mir das alleine so geht, aber ich könnte das ganze Brot aufessen.
Natürlich.
Also ich finde das wirklich total super sexy, super lecker. Es schmeckt allerdings eben nicht so, dass man sagt, wenn man jetzt zum Beispiel das mit einem Chili oder mit einem Knoblauch oder irgend sowas vergleichen würde, dann würde man sagen, das eine ist unheimlich scharf und
laut auch,
unheimlich
ne?
laut und stark.
Das ist nicht so laut.
Das hier ist charmant. Mhm. Wie gesagt, ich hab kein einziges Lebensmittel, null, zero, was ich jeden Tag essen kann, außer Trüffel. Das ist das Einzige, was ich persönlich kenne, wo ich sage, also selbst so super leckere Sachen wie Rinderbäckchen oder so, und sind ja heute super lecker und morgen auch noch. Mhm. Und selbst wenn ich am Sonntag noch einen dritten Teller esse, aber dann habe ich auch irgendwann mal die Schnauze voll von Ochsenbäckchen, dann möchte ich auch mal wieder zwei Wochen Ruhe haben oder irgend sowas. Und das gilt bei mir bei fast allem, außer bei Trüffel. Also Trüffel, ich kann auch überall Trüffel drüber hobeln. Ich habe da eine Affinität zu. Das spiegelte sich natürlich auch darin wider, dass ich mich da so viele Jahre sehr intensiv drum gekümmert habe. Und mittlerweile auch, das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, aber ich sage es einfach mal, ich habe das erfolgreichste deutschsprachige Fachbuch seiner Preisklasse aller Zeiten geschrieben über dieses Thema. Und das Ding ist ein Standardwerk in fast jeder Profiküche und in zigtausenden von Hobbyköchen. Wir haben also 37.000 Stück davon verkauft.
Das ist schon
und die haben 69 Euro damals gekostet. Ja. Also das war jetzt nicht so ein 5-Euro-Heft, was bei Aldi an der Kasse liegt. Da bist du schnell mit 37.000 Stück dabei. Aber bei Büchern, die über 50 Euro kosten, da sind die Auflagen bei 4.000 oder 2.000, wenn man
Denn, und es ist schon ein paar Jahre auf dem Markt, muss man auch sagen, ja, ne, das Buch. Also es ist das von Buch ist jetzt Anfang der 2000er oder so.
Wollte ich gerade sagen, 2007 ist die erste Auflage entschieden und die wurde dann 2013 komplett überarbeitet mit neuen Fotos und neuen Geschichten und neuen Rezepten.
Was kann ich in der Küche mit Trüffeln anstellen? Man kann Trüffel ja schlecht warm machen oder sollte es ja nicht machen.
Diese schon? Ja. Das ist ja, das ist übrigens ein ganz interessanter Aspekt, weil die weißen Trüffel, die riechen ja unglaublich streng. Ne? So stark, dass man sie in Italien noch nicht mal in öffentlichen Verkehrsmitteln transportieren darf. Aber sie schmecken unfassbar mild. Der Grund dafür ist folgender: Das Aroma, was in diesem Trüffel gebunden ist, besteht zu 80% aus Duft, also Parfum, und zu 20% aus Geschmack. Und der Unterschied ist für einen Menschen eigentlich irrelevant, weil der aus Geruch und Geschmack immer ein Erlebnis konstruiert. Genau. Für einen Koch ist es aber sehr, sehr gravierend, weil der Geruch verflüchtigt sich bei Hitze, der Geschmack nicht. Das heißt also, wenn man jetzt einen weißen Trüffel mitkochen würde, dann hätte man 20% Geschmack gemessen, aber 80% Duft wäre verflogen. Deswegen werden weiße Trüffel immer nur auf maximal 55 Grad heiße Speisen gehobelt. Also die maximale Temperatur zur Entfaltung des Aromas ist 55 Grad. Das ist die Oberflächentemperatur von einem Risotto oder einem Rührei.
Oder einer Pasta, die schon ein bisschen 2 Minuten auf dem Teller liegt.
Wenn die aus dem Topf kommt, ja, in Sahnesoße, ist schon 55 Grad, ist schon sehr dicht dran.
Ja, verstehe. Und
heißer sollte das nicht gemacht werden. Jetzt ist es beim schwarzen Trüffel genau andersrum. Der schwarze Trüffel besteht zu 80% aus Geschmack und nur 20% sind Duft. Okay. Das heißt, wenn man die erhitzt, die 20% gehen auch verloren. Aber die 80% gehen nie verloren, weil es verhält sich beim Geschmack so, wie wir es auch von Blumenkohl oder solchen Sachen kennen, dass du, wenn du es kochst, dann schmeckt das Wasser mehr nach Blumenkohl als der Blumenkohl oder Spargel oder so, weil das Geschmack nicht verloren geht. Der geht einfach in diese nächste Materie über. Und wenn man jetzt zum Beispiel schwarze Trüffel in Soßen kocht, dann schmeckt die Soße nach Trüffel. Ne? Also nicht mehr der Trüffel, aber die Soße.
Genau.
Oder Hälfte, Hälfte.
Hat die aromatisiert damit quasi.
Ja. Darum ist eben, um sich das merken zu können, also der weiße Trüffel ist ein Trüffel für Kellner und der schwarze Trüffel ist ein Trüffel für Köche. Und die Köche lieben auch den schwarzen Trüffel viel mehr als den weißen. Gäste mögen gerne den weißen Trüffel, also die mögen auch diesen Geruch, der allerdings in Deutschland nicht funktioniert.
Warum?
Pass auf, in einem italienischen Restaurant in der Trüffelgegend wird von Oktober bis Dezember in diesem Lokal eine Schale Trüffel stehen oder eine Glosch mit Trüffel. Und wenn die Saison anfängt, riecht man den Trüffel. Wenn die Saison eine Woche oder zwei läuft, dann riecht auch der Tisch nach Trüffeln. Und irgendwann der Tischdecke, die Tapete, zum Schluss riecht sogar die Kellnerin nach Trüffel. Und das ist ein Ding, das kann man nicht nachbauen. Hier in Deutschland ist der Gesetzgeber erstmal dagegen, weil er sagt, wir müssen hier die Ware mit einem Aufschlagsatz von 70% kalkulieren. Ansonsten macht man sich schon quasi strafbar. Und die Italiener brauchen das nicht. Die Italiener, die verkaufen ein Menü. Menü kostet 69 Euro und dazu legen die einen weißen Trüffel dahin und der kostet so viel, wie er auf dem Markt kostet. Der Markt ist eine Laufschrift, die zeigt genau an, wie viel der Durchschnittspreis der Trüffel heute ist, damit der geneigte Käufer sagen kann, okay, das ist ein durchschnittlicher Trüffel, der darf so viel kosten wie auf der Tafel, oder das ist ein besonders schöner, der darf auch ein bisschen teurer sein, oder das ist ein kruddeliges Ding, das muss billiger sein als auf der Tafel.
Also immer ein bisschen am Tagespreis orientiert.
Sozusagen. Ja, der wird jeden Tag festgelegt, der Preis. Und zu diesem Preis verkaufen die Gastronomen ihren Trüffel an die Gäste im Restaurant. Das heißt also, anstatt 10 Euro pro Gramm, wenn er 3 Euro kostet, kostet er 3 Euro pro Gramm, wenn er 3 Euro kostet. Und deswegen kann man da auch ein Kilo Trüffel am Tag verkaufen in einem Restaurant. Während hier in der Gastronomie würde ja eine Portion Nudeln über 100 Euro kosten, wenn man sie regulär kalkuliert mit einer ordentlichen Menge Trüffel. Davon kriegt man nicht viel verkauft. Deswegen ist immer weißer Trüffel immer. Also es gibt so ein paar Italiener, die Verwandtschaft in Italien haben, die sich das von ihrem Onkel oder ihrem Schwager schicken lassen, die können das mitmachen. Ja. Aber wenn ein normaler, besonders wenn es ein deutscher Gastronom ist, der auch da gerne seine Rente in Deutschland beziehen möchte und nicht wieder zurück nach Hause fährt, wenn er erwischt wird, der muss halt so kalkulieren, dass er die Mengen, die man dafür braucht, um so einen Trüffel Abenteuer wie in Norditalien zu replizieren, gar nicht hinkriegen würde. Mhm.
Aber wir waren ja dabei, was kann man mit Trüffeln in der Küche anstellen? Drüber hobeln über Eigerichte, ne? Über Omelettes, über Rührei, über Pasta. Es gibt ja aber auch das getrüffelte Huhn, ne? Fällt mir natürlich ein, irgendwie aus Frankreich, so Poulet en Deuil oder wie das heißt. Ne?
Früher hieß das en Deuil. Suppe. Weil später hieß das au demi-deuil, weil Trüffel so teuer geworden sind, haben sie über die Hälfte
nur noch in Halbtrauer. Okay, aber es ist ja eigentlich immer eine Art Geschmacksbooster oder ein Geschmacksverstärker, oder wie würdest du das sehen?
Ich bin jetzt mal so ein bisschen erstaunt, dass du doch ein ganz schöner Trüffelfuchs bist, weil die meisten Leute erwarten eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Die erwarten das, was sie kriegen, wenn sie beim Italiener für 9,50 Euro Trüffelnudeln bestellen, nämlich Trüffelöl, synthetisch hergestelltes Aroma. Mhm. Und wenn die richtige Trüffel zu essen kriegen, dann sagen die, ich schmecke überhaupt nichts oder irgend sowas.
Ne? Das ist aber schwach. Und,
ganz genau. Ja. Deswegen ist für Endverbraucher oder für Hobbyköche ist Trüffel gar nicht so einfach. Nee. Profis haben es da viel, viel einfacher, weil wenn eine Ehefrau oder ein Ehemann seiner Frau was Schönes kochen will und sagt, ich kaufe mir jetzt einen Trüffel und mache Trüffel drüber, kann man relativ sicher sein, wenn er vernünftig gekocht hat, dass das Gericht lecker ist. Aber er weiß nicht, wie hätte das ohne Trüffel geschmeckt. Wenn man jetzt ein Profi ist und man hat eine Karte und hat Trüffel im Menü drin, dann kocht man über Tage, Wochen, manchmal Monate immer wieder dasselbe Gericht. Und man weiß ganz genau, dieses Gericht schmeckt so und so mit Trüffel und so ohne Trüffel. Das weiß man ganz genau. Und jeder Koch, der talentiert ist und der seinen Beruf liebt und der auch Essen liebt, der liebt Trüffel. Jeder. Weil er genau weiß, es gibt keinen stärkeren, legitimen Tuner in der Küche als Trüffel. Um das als Endverbraucher quasi zu replizieren, muss man auf Sachen zurückgreifen, die man gut kennt. Eben, wie gesagt, Nudeln in Buttersoße, Risotto, Eiergerichte, alles, was man so gut kennt. Dann weiß man dann, ach, jetzt verstehe ich, warum
was
die Leute so
irre sind. Was der Mehrwert ist.
Genau, jetzt weiß ich, warum die Leute so verrückt nach Trüffel sind. Ja. Weil das eben dann bei diesen Leuten eben nur mit diesen ganz bekannten Aromen oder mit den ganz bekannten Geschmäckern funktioniert, während ein Profi das eben auch ganz anders einsetzen kann. Also es gibt drei Ansätze. Ne? Das eine ist, man nimmt den Trüffel und kocht ihn mit, macht daraus eine Velouté oder eine Soße oder eine, eben wie bei den Hühnern unter der Haut. Das war eben dieses, was du gesagt hast. Die Hühner in Trauer, sagt man dann. Ne? Und die zweite ist, dass man es ins fertige Essen eingibt. Dazu werden die nicht, wie wir das machen, mit dem Trüffelhobel, sondern man hat eine andere Art und Weise, die klein zu schneiden, man nimmt Julienne oder diese Parmesanreiben, dass man so kleine Würmchen daraus macht, kann man das ins Essen eingeben. Und die dritte Art, das ist das eben das Über, was wir machen, das Rüberhobeln mit dem super scharfen Trüffelhobel.
Mhm. Auf ein warmes Gericht.
Warmes, kaltes ist.
Oder auch kaltes.
Auch auf ein kaltes. Auch, und dann gibt es natürlich verschiedene Königswege, wo man alle drei Sachen kombinieren könnte oder kann. Das ist natürlich nicht für jeden Geldbeutel machbar und auch nicht für jeden Gastronomen machbar. Also für einen Endverbraucher schon eher. Der zahlt halt, ich sage, zahlt halt einen Zehner für einen Trüffel, zahlt aber auch eine 20er für eine Pulle Shampoos oder 30 oder irgend sowas. Ne? Da kann er sich beim Trüffel auch mal ruhig für einen Zehner machen. Aber wenn du das kalkulieren musst in der Gastronomie, dann wird es immer unheimlich schwierig, weil die Leute doch tatsächlich.
Und dann auch denken vielleicht, eine Trüffelpizza oder ein Trüffelflammkuchen, das ist ja nur ein Flammkuchen. Also das hat ja auch so ein bisschen was Dekadentes so. Man veredelt eigentlich so einen Teigfladen damit. Ne?
Ja, in der Corvea, in der Schweiz. Und da kostet der Trüffelflammkuchen, also ich weiß nicht, was er dieses Jahr kostet, aber 100 Euro.
Ja. Ja, eine gut, Portion. Ist dann den Leuten, die da Skifahren, auch egal.
Absolut egal. Und die fahren sogar deswegen dahin.
Absolut.
Ne? Mhm. Also da stehen so viele große Dosen Kaviar, aus denen geschöpft wird. Ja. Und dann wird so viel Trüffel über das Essen gehoben. Und ich sage, man würde jetzt in St. Moritz was verpassen, wenn man auf der Corvea oben keine Trüffelflammkuchen oder sowas essen würden. Aber Das sind Besonderheiten, das sind Ausnahmeerscheinungen. Mhm. Ne, hier in Deutschland, also ich weiß natürlich, dadurch, dass ich in so einer exponierten Lage bin, dass es viele Trüffelfans gibt, die sich das auch was kosten lassen, die es auch hin und wieder machen, die auch also sich also nicht nur einmal in der Saison, sondern auch 3, 4, 5 Mal in der Saison Trüffel kaufen und damit Sachen kochen oder ihre Frühstückseier damit essen oder was auch immer. Aber ich weiß auch, dass in Deutschland die Leute immer so ein ganz großes Problem damit haben, wenn ein Tellergericht über 70 Euro oder sowas kostet.
Also ich habe ein anderes Problem. Ich kann ja selber Nudeln kochen und eine Sahnesoße dazu würde ich auch, glaube ich, ganz gut hinkriegen. Ich habe eher das Problem, wo kaufe ich den Trüffel? Also wenn ich den jetzt nicht bei dir bestelle. Es gibt hier in Berlin zum Beispiel auch große Delikatessenmärkte, da liegen dann die Trüffel in einer Vitrine auf Holzwolle. Aber ich glaube, die fänden das schon mal nicht so toll, wenn ich die anfassen wollte, um jetzt zu checken oder auch mal dran zu riechen. Da ist schon auch eine Schwelle. So.
100% richtig. Und wie gesagt, ich habe eben dieses Wort exponierte Persönlichkeit in dieser Branche benutzt, weil es gibt auch nicht so viele Typen wie mich, die auf der einen Seite diese Riesenmengen, wir machen am Tag 20 Kilo Trüffel. Das sind 8000 Kilo im Jahr. Ja. Das heißt für uns, wir können jeden
Was
Tag
kostet aktuell ein Kilo schwarze
1500, 1300, sowas, je nachdem, wo er herkommt und wie die Selektion.
Also 30.000 Umsatz mit Trüffel am Tag.
Am Tag, genau. Ja. Ja. Wir machen etwa 200.000 am Tag Umsatz und davon sind etwa 30.000 Trüffel. Aber dieser Umstand hat zur Folge, dass wir jeden Tag Trüffel bestellen können. Ja. Wir brauchen uns um die Transportkosten keine Gedanken machen, sondern eher andersrum. Wenn wir jetzt für 2 oder 3 Tage bestellen würden, dann würden wir, weiß ich, 30 Euro Versandkosten sparen oder 50, aber uns würde für 200 Euro Trüffel wegtrocknen. Mhm. Ja, verstehst du? Ja, für uns ist es total sinnvoll, zu sagen, wir kaufen jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag und das, was wir heute nicht verkaufen, verkaufen wir spätestens morgen. Mhm. Hat natürlich für einen Gastronomen den riesen Vorteil, dass die Lebensdauer von so einer Trüffel, die ist ja nicht viel länger als 10 Tage.
Das wollte ich nämlich fragen, wie lange hält er sich?
Ja, also so nach 10 Tagen ist das mit dem Aroma schon relativ wenig.
Und wie merke ich das?
Ich merke das sofort, wenn ich das mit dem spezifischen Gewicht...
Ja, aber ich kann es ja nicht anfassen im Laden.
Kauf es einfach nicht im Laden,
bestell sie. Kauf woanders.
Okay. Ja, bestell sie.
Ich habe verstanden.
Weil tatsächlich, wenn man jetzt... Guck mal, jetzt mathematisch. Es werden etwa offiziell 10.000 Kilo Trüffel in Deutschland importiert. Wir importieren 8.000. Das heißt, alle anderen Händler zusammen in ganz Deutschland importieren 2.000 Kilo. Jetzt gibt es aber bestimmt... 200 Adressen, wo man Trüffel kaufen kann in Deutschland, würde ich sagen. 200, vielleicht 150.
Es gibt einen Zwischenhandel.
Irgendwie. Und genau, und wie viele davon kaufen von uns? Bestimmt 90%, 80-90%. Mhm. Die kaufen bei uns die Trüffel ein. Das heißt also, da ist schon mal wieder ein Step dazwischen. Mhm. Deswegen glaube ich immer, also ich mache keine Werbung für meine Firma, ist mir egal, kauft sie oder da oder da. Also im Endeffekt kauft ihr sowieso bei mir, aber es wäre einfach klüger, das direkt bei mir zu bestellen. Und zwar, und jetzt, das ist eigentlich jetzt richtig sinnvoller Hinweis, wenn ihr Freitagstrüffel haben wollt, weil ihr vielleicht am Freitag oder vielleicht am Samstag Trüffel essen wollt, dann sagt das am Telefon, ich möchte gerne zu Freitag Trüffel haben. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der UPS-Bote das woanders abgibt oder der DPD-Bote. Da muss der halt was anderes essen. Das ist ja kein Weltuntergang. Ne? Aber es ist völlig blöd zu sagen, weißt du, am Freitag kriege ich Gäste, ich bestelle den Trüffel am liebsten so, dass ich den Dienstag, dann kann der ruhig einen Tag später kommen. Und so ein Sicherheitspolster sich einbauen, damit alles glatt geht. Lass es lieber schief gehen und erst am Freitag ein Filetsteak, wenn keine Trüffel kommen. Ja. Aber wenn die Trüffel kommen, kriegst du tagfrische Ware. Okay. Das finde ich viel, viel sinnvoller, als zu sagen, komm, wir bauen da jede Menge Sicherheitspolster. Da ein, damit, falls der UPS-Fahrer niemanden antritt, dass er trifft, dass er es am nächsten Tag nochmal zustellen kann oder, sondern immer, und das ist auch die Frage, die wir unseren Kunden stellen, wenn die bei uns anrufen, wenn sie im Internetshop bestellen, haben wir wenig Möglichkeiten der Kommunikation. Aber wenn sie bei uns anrufen und sagen, was gibt es denn zurzeit für Trüffel, wie viel brauche ich denn pro Person und so weiter, dann ist unsere Frage erstmal, wann möchten sie die denn essen? Und wenn die sagen, ja, am Sonntag oder so, und das ist Montag, dann sage ich, dann schicken wir die am Freitag zu Samstag oder am Donnerstag zu Freitag raus. Und wo sollen wir die hinschicken? Wo ist jemand, der sie annehmen kann? Mhm. Diese Mühe ist es halt einfach bei dem Produkt wert. Ne? Wenn es um irgendwas Tiefgefrorenes gibt, ist es scheißegal, dann kannst du das einen Monat vorher kaufen. Aber bei frischem Gemüse, frischem Obst und frischen Pilzen zählt jeder Tag.
Absolut. Ne? Jetzt nochmal gegen Ende dieser Stunde. Warum sollte man auf Trüffelöl eher verzichten?
Ja, nee, das ist auch nicht die richtige Fragestellung. Die richtige Fragestellung ist, ist Trüffelöl gut? Und ich sag mal, in 9 von 10 Stellen ist es ein Nein und in 1 von 10 Fällen ist es ein Ja. Und ich erkläre jetzt auch mal den Unterschied. Wenn man ein Aroma synthetisiert, dann sieht die Arbeitskurve so aus, dass man die einzelnen Inhaltsstoffe eines Aromas separiert. Und die sehen aus wie so bei dem Oszilloskopen so eine Kurve. Mhm. Davon, wo viel drin ist, hat man einen großen Ausschlag. Mhm. Und da, wo wenig drin ist, hat man einen kleinen Ausschlag. Und bei aromastarken Sachen, wie zum Beispiel Kaffee, sind bis zu 3000 verschiedene Aromastoffe drin. Und Trüffel ist auch eins von den Produkten, wo eine Menge Kurven drin sind. So 1500, 1600, je nachdem, was für ein Trüffel das ist. Die ersten 10 sind relativ groß, die ersten 10 Kurven. Die nächsten 10 werden schon kleiner und dann wird es wirklich sehr, sehr klein. Und bei der Synthetisierung eines Aromas werden diese einzelnen Bestandteile synthetisiert und dann in dem Verhältnis gemischt, wie sie in dieser Kurve da sind. Und bei billigen Trüffelölen, dann nehmen die 3 oder 5 oder vielleicht 10 von den Produkten ersten.
Ja, die mischen die größten Ausschläge sozusagen.
Bei den guten Trüffelölen wesentlich mehr. Und bei den sehr, sehr guten Trüffelölen wird dann das, was fehlt hinten, dieser ganz lange Schwanz mit diesen ganz kleinen Kurven, wird dadurch ersetzt, dass man ein bisschen frischen Trüffel mit in das Öl reintut. Dadurch hat man ein viel komplexeres Bild vom Trüffel. Und wenn man jetzt noch sich die Mühe macht, dass man ein gutes Öl nimmt, weil das ist
die Trägermasse.
Genau, sozusagen. Die halbe Miete. Wenn du ein scheiß Öl nimmst, dann kannst du noch so ein gutes Aroma da reintun, das schmeckt trotzdem kacke. Deswegen sind ganz wenige Öle sind gut und fast gar keine Öle kommen ohne synthetische Aromen aus. Es gibt welche, die arbeiten mit einem relativ neuen Verfahren, das heißt Aromatransferverfahren.
Steht aber nicht drauf auf der Flasche, kann ich nicht erkennen.
Ja, man kann es erkennen. Okay. Also man muss schon genau hingucken. Ja. Sind sehr, sehr teuer und sind vor allen Dingen nur vielleicht 10% oder 5% so ergiebig, weil das Trüffelaroma ist 1000-mal so stark wie das Original.
Also man braucht komplette Verzerrung eigentlich von der Wirklichkeit. Genau. Ja. Das ist das, was dieser Nutella-Effekt, den du vorhin schon erwähnt hast. Man kommt auf einen falschen Dampfer eigentlich, wenn man das, was das sein könnte.
Und ich bin ein großer Freund von Menschen, die sich irrsinnig viel Mühe geben mit ihrem Produkt und versuchen, ein gutes Trüffelöl herzustellen, indem sie sich eben sowohl kostenmäßig als aber auch qualitativ im Öl und in den Aromen sehr vorausgegangen. Wenn das ein gutes Öl ist, sage ich dir blind, tu davon einen Teelöffel in dein Kartoffelpüree rein und dein Kartoffelpüree schmeckt einfach besser. Wenn das ein schlechtes Öl ist, genau das Gegenteil. Du tust das da rein und dann hast du diesen metallischen Geschmack und der kommt auch wieder hoch und der ist also wirklich total unangenehm. Ja. Und gerade wenn man dann den Fehler macht zu denken, auch hier wäre mehr besser, was beim Trüffel ja 100% ist, es wird immer schlimmer. Und deswegen sage ich, also es ist nicht so einfach. Also man kann nicht das Ding jetzt per se verteufeln, aber man muss irrsinnig vorsichtig sein und man sollte vor allen Dingen auf gar keinen Fall solche Sachen im Discounter oder so kaufen, weil die haben eine andere Herangehensweise als wir. Mhm. Wir wollen das bestmögliche Produkt irgendwie zelebrieren und die wollen das Kapital maximieren. Ja. Das ist eine Herangehensweise, die sich überhaupt nicht miteinander vereinbaren lässt.
Ja. Da gibt es ja zum Glück, beim Discounter habe ich jedenfalls noch nie frische Trüffel liegen sehen.
Ja, China-Trüffel habe ich schon mal da gesehen. Ja, ne?
Auch noch so ein kleines Fake-Produkt, vor dem man vielleicht warnen könnte.
Ist tatsächlich so, dass man sagt, China-Trüffel sehen aus wie richtige Trüffel, fühlen sich so an wie richtige Trüffel und sind deswegen von unserer Seite her eine ganz, ganz tolle Tischdekoration. Ne? Aber mehr nicht.
Sind auch, glaube ich, botanisch keine Trüffel, ne?
Doch, China-Trüffel schon. Okay, China-Trüffel ist Tuba himalayensis, die gehören zu der Familie der Tuba. Aber ich bin 2004 in China gewesen, weil ich gedacht habe, die sind nur hier scheiße. Die sind in China, sind die wahrscheinlich ganz toll. Aber weil die eben, die kommen ja aus der Gegend von Nepal. Da gibt es keine großen Flughäfen, da gibt es keine ordentlichen Straßen und so. Die sind wahrscheinlich wochenlang unterwegs. Und wenn die dann hier sind, können die nichts mehr. Und dann sind wir nach China geflogen und haben 10 Tage lang da oben in den Hochebenen von Yunyang, das ist da, wo auch eben der Puerte und sowas herkommt, in den Trüffel Production Areas gewesen und haben da Trüffel gesucht und mussten leider mit dem Resultat zurückfliegen, dass die Trüffel in China genauso scheiße sind wie hier.
Aber sie werden einem natürlich unter Umständen auch mal untergemischt, ne?
Ja,
weil
klar,
sie haben natürlich die schöne Angewohnheit, auch Geruch anzunehmen, ne? Wenn sie neben was Gutem liegen, können sie auch plötzlich einem was vorgaukeln,
zum Beispiel, oder Trüffelöl zum Beispiel. Ja. Das ist natürlich, also ist auch für uns eine Gewissensfrage, weil wir haben gesagt, wir möchten natürlich, da wir ja doch zu 90% mit Profis arbeiten, möchten wir natürlich die Profis vor diesem Produkt warnen. Und das haben wir gemacht ungefähr 2003, 2004, dass wir gesagt haben, wir kaufen jetzt große Mengen China-Trüffel für $40 das Kilo und verkaufen sie für $45 weiter. Die 5 Euro, die wir draufgehauen haben, war der Zoll, den wir bezahlen mussten. Nur damit die Gastronomen das Zeug einfach mal kennenlernen, damit die auch selber unterscheiden können, the real thing und Trüffel. Das sind auch große Mengen gewesen, die wir in der Zeit gekauft haben. Jetzt wird es mittlerweile weniger, weil die alle einmal durch sind. Ne? Und die nutzen immer noch manchmal, weiß ich, China-Trüffel, um irgendwelche schwarze Punkte in irgendeinen Knödelteich reinzuzaubern. Ne? Aber ich weiß, es ist ja, so aus dekorativen Zwecken. Ja, ja.
China-Trüffel nur zum Dekorieren.
Genau,
das ist eine prima Deko. Habe ich verstanden.
Ja,
Ralf, wir haben ja so viele Sachen nur angetippt überhaupt. Ja, wir haben auch viel zu wenig eigentlich darüber gesprochen, was diese Unterschiede jetzt sind zwischen den Schwarzen und den Weißen. Aber ich bin auch nicht ein Fan von 4-Stunden-Podcasts, weil ich finde immer... Hört sich keiner an, glaube ich jedenfalls, weiß es nicht. Und man hat ja die Möglichkeit, ganz viele Tutorials von dir zu finden mit 2 Klicks im Internet. Und du musst ja auch nicht hier der eigene Papagei sein, der immer alles nur wiederkäut. Das finde ich ja auch langweilig irgendwie.
Hat auch bis jetzt noch keiner von mir behaupten können, dass ich also...
Dass du dich wiederholst.
Oder dass so. Ich mich wiederhole.
Das meinte ich nur nicht. Ich meinte es so, dass es für dich nicht langweilig sein soll, weil du irgendwie überhaupt immer das Gleiche gefragt wirst oder so.
Ja, ich hätte mir natürlich heute ein bisschen mehr Wein gewünscht.
Ja, gut.
Aber gut, aber das eine Thema war auch wirklich so umfangreich.
Ja. Ne?
Das hätte Herz schon für 8 Podcasts gereicht.
So ist es. Und ich danke dir auf jeden Fall für diese Trüffel-Lehrstunde bei Die letzte Flasche. Ich habe wieder richtig Lust bekommen, welche zu verarbeiten. Und ich nehme mir noch das Versprechen ab, auch wenn du jetzt Rentner bist, dass du ab und zu doch nochmal den Trüffelhobel in die Hand nimmst und uns alle mit Trüffeln versorgst.
Ja, also ich bin ja nicht von dieser Welt, sondern ich bin ja nur aus der Firma ausgeschieden und diese Firma gehört meinen 3 Kindern und meine 3 Kinder und ich, wir lieben uns. Also wir sind keine, die haben nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Despot des Hauses endlich gegangen ist, sondern die freuen sich, wenn ich komme und fragen mich auch hin und wieder, ob ich sowas wie eine Messe oder sowas begleite.
Da kann man dich dann nochmal treffen mit
Glück. Ja, oder auch Trüffelveranstaltungen eben, so Trüffel.
Auf dem Rheingau-Gourmet-Festival hast du letzte Woche aufgehobelt, habe ich gesehen. Und wir haben eine besondere Flasche probiert, nämlich das Herzglück aus deiner Serie Infinity Love, ein Riesling für Verliebte 2021, der sich auch ohne Kühlung hier wunderbar präsentiert hat.
Mein Glas ist leer.
Ich finde, wir riechen da auch nochmal. Deins ist schon leer?
Ja. Mein Glas ist leer, also das ist immer
das ist total Reifen. Stabil, also
Nachgreifreflex.
Es steht wunderbar da, super.
Ja. Nachgreifreflex ist auf jeden Fall gegeben.
Ja,
das finde ich bei Weinen ziemlich wichtig.
Ja.
Und der ist ja nicht süß, der ist ja super trocken.
Der ist trocken,
100% absolut. 100% durchgegoren, dann ist der Nachgreifreflex schon wichtig. Okay,
komm. Ja, danke auch dafür.
Schluss für heute.
Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt, genießt, macht euch eine wundervolle Zeit. Bis zur nächsten Folge.
Auf Wiedersehen.
Vielen Dank.